Christopher Hogwood und die Academy of Ancient Music mit Thomas Augustin Arndts Ouvertüre Nummer 3 in G-Dur. Musik aus der Mitte des 18. Jahrhunderts, als der Sofa-Klassiker namens Chesterfield entstand. Beauftragt um 1770 von Philip Dormer Stanhope, dem 4. Earl of Chesterfield, und gebaut nach Entwürfen des Architekten Robert Adam. Ein Sofa mit aufrechter Lehne und markanten Knöpfen, die die Lederpolsterung halten. Das aber war nicht das erste Sofa. Wann und warum das entstand, weiß Markus Speidel, Fachbereichsleiter Populär- und Alltagskultur beim Landesmuseum Württemberg und Leiter des Museums für Alltagskultur in Waldenbuch. Guten Morgen, Herr Speidel.
Guten Morgen, Herr Biesler.
Wir sitzen ja jetzt hier auf Stühlen im Studio, die verhältnismäßig, sagen wir mal, funktional sind. Das Sofa ist doch ein Möbel, mit dem auch irgendwie Vergnügen verbunden ist. Woher kommt das eigentlich?
Da begibt man sich eigentlich am besten auf die Spur des Namens, also woher eigentlich der Begriff Sofa etymologisch herkommt. Und dieser Weg führt uns über Frankreich in das Osmanische Reich zu den Arabern.
In welcher Zeit bewegen wir uns da ungefähr?
Der Begriff kommt nach Europa zu den Franzosen im 16. Jahrhundert. Reisende und Historiographen sind unterwegs und entdecken eben dieses sogenannte Sufa, was so viel heißt wie Vorsprung Sims, vielleicht auch Sattelkissen sogar, das aus dem Arabischen ins Türkische entlehnt wurde und im Endeffekt eigentlich Bezug nimmt auf diese orientalischen Saloneinrichtungen. Sinngemäß eigentlich ist es nur ein erhöhter, mit Teppichen und Kissen belegtes Podium.
Ja, das kennt man, wenn man schon mal in islamischen Ländern unterwegs war. Das gibt's auch in den Gärten, die da an Moscheen angegliedert sind, dass es da so Emporen gibt, auf die Kissen gelegt worden sind und wo man sich dann so ein bisschen lümmeln kann, kann man, glaube ich, durchaus sagen. Aber wenn Sie sagen, möglicherweise spielt der Sattel sogar eine Rolle, dann sind wir ja noch weiter zurück quasi in der nomadischen Kultur. Also das Sofa begleitet den Menschen dann eigentlich schon, bevor er sesshaft geworden ist?
Das kann gut sein. Also dadurch, dass dieser Begriff etwas vieldeutig ist im Arabischen, lässt sich das einfach nicht genau dann weiter zurückführen. Also wie gesagt, die Reisenden, die unterwegs sind, entdecken das hauptsächlich genau eben in diesen Gärten, die an den Moscheen angelegt sind, und bringen diesen Begriff einfach mit. Und in Frankreich nimmt es dann einfach Einfluss auf das Ruhebett, das in Frankreich dann häufig in Wohnzimmern zu finden ist. Aber der Begriffsübertragung findet dann erst in der Mitte des 17. Jahrhunderts statt. Also da wird dieses Ruhebett dann auf einmal zu einem Sofa, weil es dann wahrscheinlich eben angefangen wird, mit Kissen auszustatten und eben zu einem erweitert wird in seiner Funktion.
Dass man nicht nur liegen kann, sondern auch sitzen. So eine Lehne braucht man dazu möglicherweise auch.
Genau. Und dann im 18. Jahrhundert ist es dann soweit, dass das Kanapé als Begriff verschwindet und dafür das Sofa dann als Begriff steht.
Jetzt sitzen die Menschen in Europa im 18. Jahrhundert offenbar auf Sofas, aber ich vermute mal nicht alle, sondern eher so Leute wie der Earl of Chesterfield.
Ja, natürlich. Also das Sofa ist ein reines Luxusmöbel, der sich natürlich eher erst bei höherem Stande findet, beim Adel, weil wer kann sich schon so etwas leisten? Ein Möbel, das eigentlich zu nichts gut ist, außer vielleicht drauf zu sitzen. Das kann man auch auf einem Stuhl oder drauf zu liegen, das kann man auch in einem Bett. Also von daher ist es ein reines Luxusmöbel, das Repräsentationszwecken dient, das man ausstellt. Und von da aus findet der Übersprung immer weiter nach unten statt in den Gesellschaftsschichten, weil natürlich jede Schicht versucht, die höhere zu kopieren.
Also die wollen auch alle was man nicht braucht.
Genau, weil wenn man etwas aufstellt, was man nicht braucht, zeigt man ja, dass es einem so gut geht, dass man sich sogar so etwas leisten kann, beziehungsweise natürlich auch versucht, das Image zu übernehmen. Also wenn ich als höheres Bürgertum anfange, mir Dinge zu leisten, die bisher nur der Adel für sich hatte, zeige ich ja damit, eigentlich gehöre ich ja fast schon zu denen. Und deswegen kopiert eben das Bürgertum dann dieses Sofa, übernimmt es dann in seine Salons. Und da ist es dann tatsächlich so, dass es vor allem in der Aufklärung ein sehr kommunikatives Möbel tatsächlich ist.
Wo steht das denn? Heute sind wir ja daran gewöhnt, dass das im Wohnzimmer steht. Das ist sozusagen gesetzt. Die Raumaufteilung ist verhältnismäßig klar. Ist das auch schon im 18. Jahrhundert so? Gibt es da schon ein Wohnzimmer?
Genau, im 18. Jahrhundert ist es auch im Wohnzimmer anzutreffen. Es hat in den letzten Jahrhunderten davor etwas stattgefunden, was wir heute als selbstverständlich hinnehmen, die Funktionsaufteilung der Wohnung. Wir sind es heute gewöhnt, dass wir ein Schlafzimmer haben, dass wir eine Küche haben, ein Wohnzimmer haben, dass wir eine extra Toilette haben, dass wir ein Badezimmer haben. Das war natürlich vor allem im Mittelalter noch überhaupt nicht so. Erst das Bürgertum hat dann angefangen, diese Wohnungen aufzutrennen nach ihren Funktionen, dass es so gewisse Schambereiche gibt, eben die Toilette, aber auch das Schlafzimmer, das man nicht mehr vor anderen und mit anderen bewohnt hat, was im Mittelalter durchaus noch üblich war, dass Herrschaft und Gesinde in einem Raum geschlafen haben, dass man Betten zum Teil erst abends aufgebaut hat, also daher auch das Bett aufschlagen als Begriff, und dass zum Teil fürs Essen auch extra nur Klapptische aufgebaut wurden. Und mit dieser Aufteilung der Wohnung beginnt eben auch die Erfindung des Wohnzimmers. Es ist ja immer diese Frage, was ist eigentlich dieses Wohnen? Was ist das?
Sitzen, schon wieder liegen? Was man nicht braucht. Ja.
Genau, und das Bürgertum hat dann dieses wunderbare Möbel des Sofas, das dann sehr gut in dieses Wohnzimmer eben passt.
Das heißt, es ist im Grunde so eine Art Kommunikationsort, und den braucht man ja auch nur dann, wenn man da eine gewisse Kultur entwickelt. Sonst kann ich mich ja am Küchentisch unterhalten beim Essen oder sowas. Aber in dem Augenblick, in dem die Konversation möglicherweise eine Rolle spielt, also eine verfeinerte Kultur darstellt, da brauche ich vielleicht sowas wie ein Sofa, ein Ort, an dem ich gemütlich sitzen kann. Oder es ist ja wahrscheinlich auch eher repräsentativ zunächst. Das Chesterfield-Sofa hat ja eine ziemlich gerade Lehne. Das ist nichts zum Lümmeln, oder?
Genau. Also frühe Sofas sind sicherlich nicht sehr angenehm zum Sitzen. Sie sind tatsächlich ja mit der entstehenden Salonkultur, sind sie der Ort, in dem musiziert wird, in dem miteinander debattiert wird, in dem gesprochen wird, in dem Gedichte rezitiert werden. Und da ist das Sofa auch in seiner Ausstellungsform noch sehr in den Raum geöffnet. Die Sessel werden, die es dazu gibt, meist nicht gegenübergestellt, sondern sogar links und rechts vielleicht daneben, sodass man gegenüber des Sofas, wenn man dann Besuch hat im Salon, zusätzlich Stühle aufstellen kann und so einen tatsächlich runden, plenarartigen Kommunikationsraum herstellen kann, in dessen Zentrum dann eben das Sofa steht.
Also im Grunde, auch wenn es jetzt nicht im Zentrum steht, sowas wie ein Lagerfeuer.
Ja, genau.
An dem man sich versammelt.
An dem man sich versammelt, indem man sich miteinander unterhält. Und das ist halt tatsächlich erst durch diese Salonkultur und dass man sich privat überhaupt so treffen darf und kann. Weil das ist ja immer gefährlich, wenn sich Leute zusammensetzen und miteinander reden. Da können sie ja auf Ideen kommen, die vielleicht systemgefährlich sind. Und da spielt das Sofa eine entscheidende Rolle.
Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, wie das dann so langsam in den sozialen Schichten nach unten ging. Auch die ärmeren Leute sich nach und nach Sofas leisteten, um so ein bisschen Repräsentation auch im Haus zu haben. Man kennt das vielleicht auch noch, dass es diese gute Stube gab, die eigentlich nie benutzt wurde, sondern nur im Grunde Repräsentationsfunktion erfüllte. Ich habe mir ja jetzt bei der Vorbereitung dieser Sendung zum ersten Mal die Frage gestellt, warum ich eigentlich ein Sofa in meinem Wohnzimmer stehen habe. Klar, ich kann jetzt sagen, da kann ich mich reinsetzen und lesen, aber man könnte auch ganz andere Möbel nehmen. Das Sofa war aber nie, es gab eigentlich nie eine wirkliche Alternative. Warum ist das bis heute so? Also jetzt nicht nur bei mir, sondern wahrscheinlich bei uns allen.
Also dieses Sofa hat sich halt diesen Weg hart erkämpft in die Wohnzimmer und sich dort sehr stark manifestiert. Also die gute Stube entsteht im 19. Jahrhundert. Ist relativ wichtig. Und in diesem Moment schließt sich dieser Kommunikationsraum, der vorher um das Möbel entstanden ist. Weil diese gute Stube eben nur zu festlichen Anlässen oder vielleicht an Sonntagen mit Besuch geöffnet wird. Und dann ist das Möbel dann nur noch ein Repräsentationsmittel. Man setzt sich eben drauf, die Kommunikation ist nicht mehr so wichtig. Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts fängt man dann an, diese gute Stube in Frage zu stellen und zu sagen, das Wohnzimmer muss wieder ein familiärer Raum werden, in dem eben auch die Kinder rein dürfen und die Kinder dort vielleicht spielen können. Und das ist eine Bewegung, die sich sehr, sehr lange hinzieht und die eigentlich erst dann nach dem Zweiten Weltkrieg in den 50er Jahren zur vollen Blüte kommt, dass das Sofa dann eben der Ort ist, in dem sich die Familie trifft, dass sich dann zunehmend das neue Lagerfeuer in den Häusern den Fernseher hin ausrichtet und das zum Mittelpunkt des Wohnens in einem Haus wird. Und das kriegen wir halt sehr, sehr früh praktisch mit, dass eigentlich ein großer Teil des familiären Lebens und vor allem der Abendgestaltung um dieses Sofa herum stattfindet.
Jetzt sind Sie, ich habe es gerade schon gesagt, Leiter des Museums der Alltagskultur, so heißt es richtig, in Waldenbuch. Haben Sie da auch Sofas im Programm?
Natürlich. Wir haben zwei Sofas in der Ausstellung stehen, die auch ganz unterschiedliche Bedeutungen haben. Es sind beides Zimmer, die wir so transluziert haben, also die so im Originalzusammenhang tatsächlich wo gestanden sind. Das eine ist ein Jugendzimmer aus den 70er Jahren. Und das andere ist eine Wohnung eines älteren Ehepaares, die auch in den 70er Jahren aufgelöst wurde, die aber Spuren hat, die bis fast ins 19. Jahrhundert zurückführen.
Und die Sofas stehen dafür was?
Tatsächlich ganz unterschiedliche Dinge. Also das Sofa in dem Jugendzimmer, das ist so eins mit so einem klassischen links und rechts mit einem Holzgestänge und Polstern belegt. Und das Holz ist gelb angemalt, die Polster sind bunt bezogen.
Darauf ist wahrscheinlich Beatmusik gehört worden.
Ich denke, wahrscheinlich ist sogar mal drauf gekifft worden.
Es riecht noch.
Na, nach 40 Jahren nicht mehr. Aber es ist tatsächlich, also auch diese Aneignung, ja, das ist das elterliche Sofa, das man dann bunt anmalt, sich in das Jugendzimmer stellt, mit noch einem Sessel dazugegeben und einem kleinen orangen Tisch. Da gibt's dann den tragbaren Plattenspieler, der dabei ist, und da saß man dann sicherlich mit Freunden zusammen, hat politisch diskutiert und debattiert. Und da war dieser Diskussionsraum wieder da, wie wir ihn für das Sofa eben kennen.
Also die Jugendkultur entspricht eigentlich der Adelskultur, könnte man sagen, in dieser Hinsicht zumindest.
Ja. Ja, sagen wir mal so, never touch a running system, also etwas, was gut funktioniert, wie das mit dem Sofa, warum sollte man das verändern?
Wie funktioniert das Sofa bei Ihnen zu Hause?
Das ist tatsächlich ein klassisches Rumlümmelsofa, und bei uns ist es auch noch eine wichtige Funktion, dass das halt auch ein Schlafsofa ist, weil man dann eben auch Freunde übers Wochenende einladen kann und denen eben eine Schlafmöglichkeit anbieten kann, was bei einem Sofa im 19. Jahrhundert natürlich völlig und denkbar gewesen wäre, dass man Besuch auf dem Sofa im Wohnzimmer übernachten lässt.
Jedenfalls bei Adels.
Und bei Bürgers.
Markus Speidel ist Fachbereichsleiter Populär- und Alltagskultur beim Landesmuseum Württemberg und Leiter des Museums für Alltagskultur in Waldenbuch.
Er mag Sofas und er weiß, sie sind für uns unverzichtbar. Danke, Herr Speidel.
Ich denke Ihnen.